Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, meine Lieben, wenn ich in unserer Branche unterwegs bin, wenn ich über KI rede, das mache ich gerne, das wisst ihr. Ja, während Keynotes, Vorträgen, in Workshops, dann höre ich häufig den einen magischen Satz: KI nimmt mir meinen Job weg. Da mache ich nicht mit. Das wird sich nie durchsetzen. Ja, das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir in unserer Branche ein großes Fach- und Arbeitskräfteproblem. Und das schon seit Jahren. Und jetzt die Frage, gleicht sich das aus? Supporten uns später KI und Robotics, damit wir zukünftig einen entspannteren Job machen können, ohne jetzt schon wieder die nächste Stellenanzeige schreiben zu müssen? Und mein heutiger Gast sagt, vergiss das. Vergiss das, das wird nicht klappen, und zwar aus Gründen, die mit einer einfachen Rechnung und nicht mit Optimismus zu tun haben. Florian Butollo ist Soziologieprofessor mit dem Schwerpunkt digitale Transformation und Arbeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, assoziierter Forscher am Weizenbaum-Institut in Berlin, und zuvor war er an der TU Berlin tätig und war Mitglied diverser Expertengremien, auch zum Thema künstliche Intelligenz. Er ist außerdem Autor und sein neues Buch heißt Das knappe Gut Arbeit, und seine zentrale These lautet: Der Arbeitskräftemangel wird das dominante Phänomen auf dem deutschen Arbeitsmarkt in den nächsten 10 Jahren bleiben. Und KI macht das nicht besser, sondern paradoxerweise schlimmer. Und ich habe, lieber Florian, ich habe dein Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen und dann habe ich dir auch direkt geschrieben. An dieser Stelle ganz lieben Dank an Jan-Patrick Timmer, dass du mich aufmerksam gemacht hast. Und ja, weil ich es zum Teil tatsächlich anders sehe und auch anders einschätze, jetzt konkret auf unsere Branche. Ich sehe gerade, wie KI und Robotics Tätigkeiten übernehmen, die uns super entlasten. Und ja, Florian, du hältst dagegen mit deiner These und sagst, das geht sich nicht auf, wie man in Österreich sagen würde. Von der Süddeutschen Zeitung in den Küchenherde-Podcast, herzlich willkommen, Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Tag, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich auch, und ich freue mich, wenn ich von dir überzeugt werde, weil das macht ja, wenn du mich überzeugst und es tatsächlich so eintritt, dann wird es ja nicht besser für unsere Branche. Ich hatte ja jetzt eigentlich so die Vermutung, okay, KI kommt, Robotics kommt, jetzt werden unsere Pasta, Pizza und so weiter alles selbst gemacht durch Roboter, und deswegen ist es in einigen Jahren bei uns in der Branche, wenn sich das durchgesetzt hat, alles geschmeidig, und du sagst jetzt, nee, das wird nicht so werden.
Warum freust du dich dann, überzeugt zu werden? Das sind ja schreckliche Nachrichten.
Ja, genau. Das wollte ich gerade korrigieren. Das sind schreckliche Nachrichten. Also ich will nicht überzeugt werden von dir heute.
Okay, ich tue trotzdem mein Bestes.
Ja, nee, ist ja wichtig. Also ich möchte mit dieser Folge und mit dem Gespräch mit dir, möchte ich gerne auch sensibilisieren, dass wir jetzt nicht irgendwie blauäugig in eine Zeit reingehen, wo wir sagen, okay, wir können uns später zurücklehnen und KI macht das schon oder Robotics, sondern dass wir uns später, dass wir vielleicht auch Handlungsempfehlungen aus dieser Folge herausbekommen. Wie können wir uns darauf einstellen? Wie können wir uns jetzt aufstellen, damit wir jetzt nicht den kompletten Nackenschlag kriegen, sondern vielleicht nur eine kleine Ohrfeige, wenn das alles auf uns zukommt? Deine These, die ist ja provokant. KI macht den Arbeitskräftemangel nicht besser, sondern schlimmer. Und für alle, die das Interview in der Süddeutschen Zeitung nicht gelesen haben, ich verlinke das auf jeden Fall hier in den Shownotes, erkläre ich kurz, was du im Buch herausgefunden hast. Also erklär du doch mal kurz, was du in deinem Buch herausgefunden hast. Was war für dich der überraschendste Befund und hast du damit gerechnet?
Also im Buch geht es im Kern darum, zu begründen und zu erklären, warum wir nach 150 Jahren und mehr Automatisierung mehr Arbeit haben denn je. Und das widerspricht der gängigen Auffassung natürlich fundamental, weil die Auffassung ist, je länger der Kapitalismus existiert, desto mehr wird automatisiert, es entsteht technologische Arbeitslosigkeit, es entsteht Zockelarbeitslosigkeit, es gibt weniger Arbeit, wir brauchen bedingungsloses Grundeinkommen wegen der Automatisierung. Und wir stellen fest, das Arbeitsvolumen steigt, obwohl die Automatisierung stattfindet. Also die hat ja stattgefunden in verschiedensten Branchen. Es wurde deutlich automatisiert, wahrscheinlich auch in der Gastronomie. Keine Ahnung, Online-Bestellungen sind ja schon eine Art Automatisierung. Da nimmt niemand dann sozusagen Telefonhörer mehr in die Hand und so. Und trotzdem ist das Arbeitsvolumen gestiegen. In Deutschland haben wir 5 Millionen mehr Beschäftigte als 2010. In der Gastronomie hat sich die Arbeit verdoppelt in etwa seit 2000. So, und das ist erklärungsbedürftig. Und genau, darum, da setzt das Buch an, sagt, es gibt Rebound-Effekte zur Automatisierung. Rebound-Effekte heißt alles, was arbeitssparenden Effekten zuwiderläuft, fasse ich als Rebound-Effekt. Und in ganz stenografisch gesagt sind es 3 Rebound-Effekte. Der eine ist, im Kapitalismus gibt es zwar Rationalisierung, aber auch Komplexitätssteigerung und Beschleunigung von ökonomischen Verhältnissen. Also es wird einfach mehr gemacht. Es gibt einen Treiber von Arbeit, der darin besteht, dass wir komplexere Sachen meistern müssen, mehr Produkte, mehr Waren, komplexere Wertschöpfungsketten, schnellere ökonomische Beziehungen. Das ist der erste. Der zweite Rebound ist, die Digitalisierung erfordert selbst Arbeit, um sie einzuführen. Ich sage nicht, dass KI die Sachen schlimmer macht. Das ist nicht meine These, sondern meine These ist schlicht das Faktum, dass in Deutschland im Moment hunderttausende Menschen damit beschäftigt sind, KI irgendwie zum Fliegen zu bringen, bis sie dann eventuell Effizienzsteigerungen bewirkt, was derzeit aber noch nicht wirklich breitflächig der Fall ist. Und das Dritte, und das ist für die Gastronomie total spannend, ist, dass es einen strukturell steigenden Aufwand von Sorgearbeiten gibt. Je älter unsere Gesellschaften werden, desto älter werden diese Gesellschaften auch. Also es gibt mehr alte Leute, es gibt mehr Aufwand in der Pflege. Aber weil wir jetzt eben Vollerwerbsgesellschaften haben, wo jede erwachsene Person erwerbstätig ist, gibt es auch einen steigenden Aufwand an so Dienstleistungen, personengebundenen Dienstleistungen, zum Beispiel die Gastronomie. Leute essen mehr außer Haus, weil man eben kaum noch Zeit hat, irgendwie zu Hause sich zu verpflegen.
Das sind ja auch Zahlen, die belegen zum Beispiel, der Professor Dr. Olderock ist bei uns in der Branche sehr präsent und das belegt auch das, was er sagt, dass er sagt, der Außerhausmarkt insgesamt, der entwickelt sich. Es geht stark in die Richtung, wenn man in die USA schaut, dass halt viel mehr Außerhaushalt gegessen wird und dass wir grundsätzlich in der Hospitality davon auch profitieren, wenn wir diesen Markt für uns gewinnen und nicht irgendwie Roboter. Wir haben jetzt die ersten Roboter in Düsseldorf zum Beispiel, die im Rewe stehen, die dann auch eine Mittagsversorgung machen können. Das steht in Konkurrenz zu unserer Branche und wir müssen halt schauen, dass wir jetzt gucken, dass wir so viel von diesem Markt abgreifen, wie,
ja,
wie es irgendwie möglich
ist. Das existiert, ist ja offensichtlich. Ne? Früher war es was Besonderes, auswärts essen zu gehen und heute ist es was Besonderes zu kochen. Also ich koche gerne, aber wann komme ich schon dazu? Und ich bin sozusagen gewohnt, mir irgendwo außer Haus Nahrung zu verschaffen. Die ganze Dynamik mit den Lieferdiensten hat das ja nochmal massiv gesteigert. Und das heißt, da ist eigentlich ein Beschleunigungs- und Wachstumspfad sehr deutlich erkennbar. Und das erklärt, warum wir da viel mehr Arbeit haben als noch vor 10 Jahren.
Ja, absolut. Aber du hast gerade gesagt, okay, 100.000 Menschen sind jetzt gerade beschäftigt damit, KI umzusetzen, zu implementieren, damit die Unternehmen daraus Wertschöpfung betreiben können. Ich merke das ja selber in dem, was ich tue, dass viele bemüht sind und viele auch verstehen, das Potenzial ist da und ich möchte das für mich nutzen, dass dieser Prozess, dieser Invest, den ich erstmal tätigen muss, damit das später zu Wertschöpfung führt, der tut erstmal ein bisschen weh. Also ich will das nur bestätigen, was du sagst, das sehe ich in meiner täglichen Arbeit. Siehst du denn in Zukunft, jetzt kommt die Frage, siehst du denn in Zukunft, dass KI einen großen Teil ausgleicht, dass KI, Automatisierung, Tätigkeiten halt wirklich an die KI abgegeben werden, speziell jetzt für unsere Branche, dass wir in Zukunft, wenn diese ganze Umsetzungsphase durch ist, dass wir sagen können, okay, ist cool?
Also erstens habe ich gesagt, Hunderttausende. nicht nur 100.000, das ist natürlich ein grober Überschlag, aber ich denke, es ist enorm, was gerade an Arbeit reingesteckt wird. Das betrifft natürlich die KI-Experten, das betrifft die IT-Abteilung, es betrifft auch Leute aus den Anwendungsbereichen. Also was auch eine spannende Frage wäre, die ich in eure Bereiche haben: Wer macht denn KI? Sind das nur die technischen Experten oder sind das auch Leute, die sich mit den Küchen auskennen, mit den Auslieferungen auskennen und so weiter und so fort? Ich glaube, erstens, dass das Ganze ein Dauerzustand ist. Ich halte die Vorstellung für falsch, dass man KI irgendwann eingeführt hat und dann läuft der Laden und dann sozusagen fährt man die Ernte ein, sondern erstens hat man einen permanenten Wartungsaufwand, einen permanenten Anpassungsaufwand der KI-Systeme. Das ist nicht so, also es ist erstens nicht Plug and Play. Man lädt es sich irgendwo runter und dann läuft es. Zweitens erfordert es aber, es regelmäßig auch wieder anzupassen. Außerdem ist es so, dass wir halt ständig mit neuer KI zu tun haben. Also in KI steckt ja ganz vieles drin und man schafft natürlich sozusagen, also jetzt anzunehmen, dass wir einmal KI einführen und dann läuft sie, ist so wie wenn ich als Privatnutzer gesagt hätte, Windows 95 passt schon, muss mich nicht weiter mit der Digitalisierung beschäftigen. So, wir machen ja persönlich ständig die Erfahrung, dass was dazukommt, dass wir uns an neue Tools gewöhnen müssen, die alle Potenziale bringen und so. Aber diese Einführung ist ein Dauerzustand. Das ist die allgemeine Erfahrung. IT-Abteilungen haben sich, also überhaupt die Zahl der IT-Beschäftigten in Deutschland ist von, ich glaube, vor 10, 15 Jahren um die 900.000 auf 1,6 Millionen gestiegen, weil die Digitalisierung eben mehr Arbeit erfordert. Was ich nicht sage, ist, dass das dann nichts bringt. Ich glaube schon, dass KI an verschiedensten Bereichen Arbeit einsparen kann. Nun muss es halt erstmal in Relation setzen. Um das zu erreichen, muss man was reinstecken. Und die meisten Versprechungen, die es blaue vom Himmel versprechen, über KI-Effizienzsteigerung, machen halt nicht die komplette Rechnung. Die sagen, die projizieren, was der einmal eingeführte Prozess bewirken könnte, vernachlässigen aber sträflich, wie viel es erstmal kostet, dahin zu kommen. Ich sag nicht, dass es ein Nullsummenspiel ist. Ich sag nicht, sozusagen, man steckt KI erspart Arbeit, aber man steckt genauso viel Arbeit rein, um sie zum Fliegen zu bringen und das ist eigentlich sinnlos. Das sage ich nicht. Manchmal ist es so. Manchmal bringt sie gar nicht so viel wie erhofft. Manchmal bringt sie erhebliche Effizienzsteigerung. Automatisierung wird nach wie vor stattfinden in vielen Feldern, wo sie bisher noch nicht so ausgeprägt war und das ist relevant. Was ich halt sage, ist, dass auf einer anderen Seite dann wieder mehr Arbeit entsteht, zum Beispiel indem das Volumen der Essensauslieferungen oder wie auch immer eure Quantifizierung aussieht, also dass einfach mehr verkauft wird, mehr umgesetzt wird, weil eben gerade Gastronomie immer mehr sozusagen einen auf dem, na wie sagt man, also weil Essen zu gehen, zu konsumieren immer mehr marktförmig organisiert ist und damit das Gesamtvolumen des Umsatzes steigt. Schneller, als dass ich Rationalisierungsgewinne durch KI einfahren kann.
Ja, das stimme ich aber auch zu. Es kommt halt immer darauf an, was für Prozesse, was für Dinge will ich bei mir entweder an KI outsourcen oder automatisieren und dann kann ich eine gute Entscheidung treffen oder eine schlechte Entscheidung, wo es dann halt, das muss ich als Unternehmer halt das Richtige sehen oder das Richtige umsetzen, damit dann später nicht ein Nullsummenspiel draus wird. Das gehört natürlich auch dazu. Aber so in den letzten 2 Jahren begleite ich ja viele Unternehmen dabei, KI auch zu implementieren und sich die Prozesse genau anzuschauen. Und das deckt sich mit dem, was du sagst. Es ist ein fortlaufender Prozess. Ich muss ständig am Ball bleiben. Das ist nicht einmal Haken dran und ich bin fertig, sondern dieses Projekt läuft einfach durchgehend. Das muss mir bewusst sein. Ich muss einmal einen Startpunkt setzen und dann loslaufen, dann ist dieser Prozess in Gang gesetzt und da muss ich halt immer aufpassen, wenn ich 5 Stunden die Woche, ich sage jetzt irgendeine Zahl, investiere, dann muss ich halt immer schauen, dass 10 Stunden am Ende der Woche dabei rauskommen oder aber mehr Umsatz daraus resultiert. Das muss ich immer im Blick haben, aber dass der Prozess irgendwann abgehakt ist und fertig ist, sehe ich auch nicht. Nein, absolut.
Genau, und ich meine, man muss da natürlich aufgeschlossen, aber nüchtern rangehen. Also ich bin natürlich, also wenn ich jetzt in der Gastro arbeiten würde oder irgendwie ein Restaurant managen oder so, würde ich mich auch mit KI beschäftigen. Na klar, würde ich gucken, was ist da möglich? Welche Prozesse könnte man irgendwie einfach intelligenter aufsetzen? Wobei ich da immer vom Prozess selbst ausgehen würde und nicht KI als Allheilmittel begreifen würde. Also letztendlich, es gibt ja irgendwie, na, wie ist die Metapher, fällt mir gar nicht ein, Garbage in, Garbage out ist so ein Saying in der IT-Industrie halt. Wenn du schlechte Prozesse digitalisierst, dann hast du einfach schlechte digitalisierte Prozesse. Also erstmal ein ganzheitlicher Blick auf den Prozess zu haben und dann zu fragen, welche Rolle kann KI da spielen, das ist wichtig. Würde ich mich voll dahinter klemmen, aber halt mit realistischen Erwartungen und vor allen Dingen mit einem kritischen Blick, was die Kosten-Nutzen-Relation tatsächlich betrifft. Also was bringt es unterm Strich, wenn ich auch berücksichtige, was ich reinstecken muss, um das möglich zu machen, wie ich vielleicht auch dann qualifizieren muss möglicherweise, weil wir Sachen machen, die wir davor noch nicht gemacht hatten, nämlich mit KI arbeiten. Das ist auch was Neues und dadurch entstehen auch neue Anforderungen.
Ja, und da fängt's bei, ich lese nur ein Newsletter zum Thema oder ich fange jetzt schon an, irgendwas umzusetzen. Also da geht's bei, ich lese ein Newsletter, da geht's schon los. Diese Zeit, die muss einfach mit in diesen Topf und muss dann mitgetrackt werden mit dem, was dann später rauskommt. Und ich finde es immer ein schönes Bild, das habe ich jetzt vor kurzem in irgendeinem Podcast gehört. Ich weiß es gar nicht mehr so. Ich habe das für mich adaptiert, weil das so schön klar ist, dass viele Unternehmen, die haben verstanden, okay, ich muss mich damit beschäftigen, dann habe ich Möglichkeiten, Potenziale zu schöpfen. Viele Unternehmen machen das dann aber so, die kaufen sich dann KI, jetzt in Form eines Farbeimers, so eine bunte, strahlende, leuchtende Farbe, ja, die glänzt und strahlt über den Himmel. Und dann haben die ihr Unternehmen eine alte, rostige Tür. Und diese alte, rostige Tür, die knatscht, die quietscht und ist von Rost überzogen, dann nehmen sie einen Farbeimer und streichen diese Tür, sieht dann schick aus für 2 Wochen. Aber dann bröckelt die Farbe ab und dann ist es schon wieder genauso wie vorher. Das heißt, dieses Unternehmen muss sich erstmal mit der Tür beschäftigen, mit der Grundlage, muss erstmal die unbequeme Arbeit machen, mit einer Stahlbürste den ganzen Rost abmachen und grundieren und so weiter. Das gehört dazu, bevor ich die Farbe drauf machen kann. Und dann kann es losgehen und dann wird man auch im besten Falle nicht enttäuscht später vom Ergebnis, was vielleicht dann keins ist.
Genau. Also es hat ja auch sehr viel damit zu tun. Also das ist das eine sozusagen, ob die Prozesse, die drunter liegen, einfach schlecht organisiert sind und dann ist KI auch kein Heilmittel. Zweitens muss ich ja sehr viel definieren, standardisieren, Daten verfügbar machen und Voraussetzungen schaffen, um KI sinnvoll einführen zu können. Also da muss man oft die Bude aufräumen, damit das irgendwie tatsächlich auch ansatzweise funktionieren kann. Das heißt, es ist eine regelmäßige Erfahrung, dass KI Projekte dann doch komplexer sind, als sie am Anfang erscheinen, weil ich sehr stark in die eigenen Prozesse reingehen muss, die zum Teil auch umstellen muss, damit KI da irgendwie sinnvoll eine Rolle spielt und so. Und das kann auch ein Irrweg sein. Also ich bin da sozusagen aufgeschlossen, aber auch ein Stück weit agnostisch in der Hinsicht, ob jetzt jedes KI-Projekt Sinn macht oder ob das immer Sinn macht, mit KI auf die Optimierung zu gucken oder ob es nicht ganz andere, nämlich organisatorische Lösungen sind, die gewählt werden müssen, dass Prozesse einfach anders aufgestellt werden und so weiter und so fort. Also da haben wir ein bisschen die Gefahr, dass wir mit diesem KI-Hype dann auch KI als so eine Allzwecklösung verstehen und uns darauf fokussieren und vielleicht andere Fragen ein Stück weit aus dem Blick gewinnen. Kann ich jetzt für die Gastro nicht beurteilen, aber also mit Industrie 4.0 haben wir da, glaube ich, ein Paradebeispiel. Das war ja auch ein riesen KI-Projekt und ist auch ein riesen Rohrkrepierer. Und wir sehen ja jetzt, was rausgekommen ist. Also dass KI da nicht die Allheillösung war für die Modernisierung der deutschen Industrie, vor allen Dingen, weil es viel komplexer war als angenommen. Eine Frage, die bei mir auftaucht, die jetzt gerade im Hinterkopf so eine Rolle spielt in Bezug auf die Gastronomie, ist, ob man sich dann nicht auch von Systemlandschaften abhängig macht und von proprietären Anbietern, wenn man KI so hochhängt. Also ist es aus deiner Sicht nicht auch ein mögliches Problem, wenn man sich so sehr auf KI kapriziert und dann hat man plötzlich versteckte Kosten, die man am Anfang gar nicht so eingeschätzt hat, weil man in Systemen drin hängt und da auch Lock-in-Effekte wirken, dass man am Ende sagen muss, okay, man zahlt zwar vielleicht weniger für Personal, aber dafür zahlt man mehr an Anbieter von bestimmten KI-Anwendungen. Wie ist da dein Blick auf die Dinge?
Ja, also zu dem, was du zuvor gesagt hast, kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass in der Gastronomie ist es so, dass die Interesse da ist. Also der Blick ist schon offen. ich habe natürlich meine eigene Bubble und mit denen, die ich spreche, ich kann das nicht für die gesamte Branche sagen, aber mein Gefühl ist, dass die Potenziale verstanden werden, dass das Interesse da ist, dass man sich gerade umschaut und guckt, wo kann ich mich informieren, speziell für meinen Bereich. Da gibt es sehr wenig Angebote, muss ich auch sagen, speziell für die Hospitality. Und es ist die Suche nach Anwendungsfällen. Wo kann ich wirklich dieses neue Werkzeug bei mir wirklich nutzen? Also man tastet sich gerade so dran. Wir sind noch nicht viele Schritte gegangen, aber wir gehen gerade los. Und zu deiner Frage, ich kann das bei einzelnen Systemen, wenn ich jetzt so die letzten ein, zwei Jahre mir anschaue, habe ich ja mit einigen Gastgebern und Gastgeberinnen dann auch Dinge umgesetzt oder die haben selbst umgesetzt im besten Fall. Und dort ging es meistens um einzelne Anwendungen, die man jetzt umsetzt, die dann für Ausschreibungen genutzt werden. Wir hatten ein konkretes Beispiel, da wurde Claude genutzt in Verbindung mit Notebook LM. Daten wurden vorbereitet mit Claude, später wurde es dann mit Notebook LM dann ausgearbeitet oder mit Gamma. Und dann hatten wir diesen Anwendungsfall Ausschreibung und diese Kosten waren relativ überschaubar, die man dafür Claude zahlt und auch Notebook LM ist, glaube ich, komplett kostenlos. Also es war überschaubar bei vielen Projekten. Wenn ich jetzt dann aber in die Umsetzung gehe und mich an Anbieter wende von zum Beispiel Food Waste Kameras, dass ich halt mein Food Waste tracke und dann später entscheiden kann, wo ich Einsparungen machen kann, Gewichtungen reduzieren oder optimieren kann. Da geht es dann schon, wenn man an Anbieter rangeht, schon in einen höheren Bereich, wo man dann schon genau gucken muss. Wenn ich jetzt eine Miete zahle von mehreren hundert Euros, dann muss ich natürlich genau schauen, was kommt denn da am Ende bei raus. Aber bei so den Alltagsanwendungen, die uns dann am Laptop Wissensarbeit erleichtert haben, da hat man immer einen sehr großen Impact. Und ich kann das auch von mir sagen, auch wenn ich jetzt nicht direkt in einem Gastronomiebetrieb arbeite, aber ich arbeite ja auch sehr viel mit KI-Tools und weiß, dass ich im Monat knapp 800 Euro monatlich für KI-Tools ausgebe und weiß aber, dass der Impact enorm ist. Ich weiß, wie viel Zeit ich jetzt spare mit der Arbeit der verschiedenen Tools und weiß, dass diese 800 Euro sich lohnen. Auch wenn ich es nicht tagtäglich tracke, aber ich weiß ja, was mein Output ist. Deswegen kann ich für mich selber sagen, lohnen sich diese 800 Euro selbst. Genau. Bisschen weit ausgeholt, aber ich...
Nee, aber sehr anschaulich. Ja. Jetzt, wie ich dich reden gehört habe, es ist ja schon so, dass ich mir denke, okay, ich bin ja kein Maschinenstürmer, ne? Kommt vielleicht so rüber mit dem Buch und so, aber das bin ich überhaupt nicht. Also ich bin
ein was?
Ich bin kein Maschinenstürmer.
Ja.
Ich denke, dass Technik uns Arbeit einsparen kann. Ich kritisiere, dass diese Einsparungen nicht bei den Menschen ankommen. Das ist so mein Standpunkt. Also das heißt, ich bin eigentlich der Meinung, dass der technische Wandel uns helfen könnte, aber dass das derzeit nicht passiert. Aber wenn ich dich jetzt so reden höre, dann denke ich mir, okay, Food-Wasting-Kameras, ja, kann ich mir vorstellen, dass das Sinn macht, aber brauchst du dann nicht in der Hospitality plötzlich Leute, die sich mit dem ganzen Krempel auskennen? Also ist das nicht das, was ich sage, dass das auch Komplexitätssteigerung ist und dass da wieder Arbeit an neuen Stellen entsteht, in der Beratung, in Kursen, das zu lernen, in vielleicht jemand, der sich mit IT auskennt, in einem Restaurant, was du früher, also hast du Zettel und Stift gehabt und hast Essen gekocht sozusagen. Ist das nicht irgendwie paradox, dass wir sozusagen versuchen, da auf der Mikroebene Arbeit einzusparen, die jetzt, keine Ahnung, vielleicht auch gar nicht besonders qualifizierte Arbeit ist, die wir da einsparen und auf der anderen Seite einen riesen Qualifizierungstreiber haben, der gerade und da einfach ja schwierigere Sachen zu bewältigen sind dann letztendlich in diesem Feld.
Ja, 100%. Also ich kann dir ein Beispiel geben, wenn man sich jetzt auf den Kochberuf fokussiert. Ich bin selber gelernter Koch und ich sage, das, was wir damals gelernt haben, alles cool und so wie wir arbeiten, auch alles cool, aber wir müssen jetzt mal gucken, dass wir diese Technologie und alles, was auf uns zukommt, in unser Berufsbild mit einfügen und uns anders aufstellen. Tätigkeiten verschieben sich da einfach. Auf der einen Seite werden uns Dinge abgenommen, dass wir zum Beispiel keine Speisekarten mehr richtig schreiben müssen, wir müssen keine Allergene mehr ausrechnen, Kalkulationen brauchen wir auch nicht mehr machen. Also nehmen wir diese Zeit, die wir dort im Büro sitzen, und beschäftigen uns damit, uns Kompetenzen anzueignen, damit wir mit so einer Food Waste Cam umgehen können. Also das sagen wir mal, es gleicht sich aus, aber am Ende das, was übrig bleibt, ist der Wareneinsatz, den wir sparen, indem wir weniger Food Waste produzieren. Und es ist dann natürlich auch noch fürs Klima toll. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo ich sage, unsere Tätigkeiten verschieben sich einfach. Wir müssen die Blicke offen halten. Was der Koch ist in Zukunft kein Koch mehr, sondern ein Tech-Koch, der sich mit KI, Technologie und Robotics auskennen muss. Und da geht's nicht mehr nur um Speisekarte schreiben. Und das finde ich halt wichtig, dass wir den Blick dafür offen halten und uns dann auch selbst qualifizieren, weil unsere Ausbildungsordnung, die jetzt gerade neu gemacht wurde, die gibt das alles nicht her. Und man muss sich da selber die Kompetenzen einfach aneignen. Das führt kein Weg dran vorbei. Und du hast gerade gesagt, eine ganz wichtige Sache, und da halte ich auch die Fahne für hoch, dass wir diese Potenziale, die wir jetzt schöpfen, ich bin ja so ein KI-Opfer, kann man sagen. Also ich finde vieles toll und muss mich selber häufig bremsen, merke ja dann meinen Output auch. Und ich finde aber auch, wenn wir sowas umsetzen im Betrieb, dann darf das nicht nur im Betrieb hängen bleiben, sondern wir müssen uns das, so wie du gerade gesagt hast, mit den Menschen teilen, damit die Menschen auch offen dafür werden und sehen, ich habe einen direkten Mehrwert als Arbeitnehmer, ich habe jetzt Stunden gespart, also darf ich heute früher nach Hause gehen oder habe eventuell nur einen 4-Stunden-Tag. Da müssen wir ganz klar sein, offen kommunizieren und dann auch den Mehrwert teilen. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, aber siehst du auch, dass das Gegenteil passiert, ne? Also es gibt Umfragen, DGB-Umfragen, die, wo die Beschäftigten sagen, sie haben mehr Arbeit mit Digitalisierung. Entlastung kommt null an. Entlastung wird die ganze Zeit in Aussicht gestellt, aber realisiert sich nicht. Wenn tatsächlich Arbeit eingespart wird, dann wird eher rationalisiert. Die verbleibenden Leute haben genauso viel Arbeit. In den meisten Fällen ist es aber so, dass mit der Digitalisierung was obendrauf kommt, dass es gar nicht wirklich zu Arbeitseinsparungen führt. Das ist die Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, mit generativer KI und den neuen Tools ist alles ganz anders, aber ich glaube, das ist halt derselbe Denkfehler, dass man immer nur anguckt, was könnte arbeitssparender gemacht werden. Das gibt es auch immer Punkte, aber ignoriert, dass gleichzeitig eben die Sache komplexer werden, dass die Digitalisierung selbst Arbeit kostet und wie gesagt, dass wir einen strukturellen höheren Aufwand an Care-Arbeit haben. Das heißt, in eurer Branche einfach mehr nachgefragt wird und deswegen die Arbeit sozusagen nicht ausgeht, dass letztendlich eine Verteilungsfrage ist, wie die Arbeit organisiert ist und das ausgehandelt wird, das gar nicht primär von der Technik auch abhängt.
Da habe ich gleich eine Frage zu, weil wir sind ja dann doch schon, wenn man jetzt nicht daran denkt, dass wir was nach draußen liefern zum Gast, sind wir in unserer Branche am Tisch physisch limitiert. Also wir haben ja unsere Tische, die kriegen ihr Essen, und aber dazu komme ich gleich. Ich habe noch eine Sache, die ich habe nämlich in dem Interview in der Süddeutschen Zeitung, habe ich ja gelesen, da hast du das Beispiel von der Pflege genannt, und ich war jetzt vor kurzem im Krankenhaus, habe so Nasennebenhöhlen haben sie gemacht und da musste ein bisschen was korrigiert werden. Deswegen für alle, die jetzt nur zuhören, schaut auch gerne bei YouTube vorbei. Meine Nase ist wesentlich schöner geworden. die ist jetzt wieder gerade und ich kann super durchatmen. Nein, aber was ich sagen wollte, dort wird ja auch alles dokumentiert. Und dort wird dir dann zwischendurch mal Blutdruck gemessen und so weiter. Und ich habe das dann 2-3 Tage erlebt und es wurde einfach doppelt dokumentiert. Ich wusste, die haben ein digitales System, wo dokumentiert wird. Aber die Schwester kam immer rein mit einem Zettel, mit einem Stift, DIN A4 Zettel und jetzt kein richtiges Protokoll, was ich dann auch zu den Akten legen kann, sondern es war einfach irgendein Zettel, wo ich wusste, das wird sich später übertragen müssen. Und dann habe ich gefragt, hier, habt ihr da kein Tablet oder sonst irgendwie? Ja, doch, aber wir müssen das am Computer machen und deswegen muss ich es mir hier aufschreiben und das funktioniert manchmal nicht so richtig. Also da ist genau das, was du sagst, da entsteht doppelte Arbeit durch Digitalisierung, aber auch einfach, weil ich mir das nicht bis zum Ende angeguckt habe. Und da habe ich mich an das Interview erinnert und an dein Beispiel. Ich habe selbst so miterlebt.
Ja, ist ein schönes Beispiel, ist ein Riesenproblem, ist auch bekannt im Gesundheitssektor, dass das ganz schlecht sozusagen integriert ist. Es ist halt ein Thema da, also es gibt in dem Bereich zwei Diskussionen. Das eine ist, dass man sprachbasierte Dokumentation hat mit generativer KI und dass da viel Hoffnung reingesetzt wird, das zu erledigen und dadurch von dieser Doppeldokumentation wegzukommen. Halte ich nicht für illusionär, würde einen Fortschritt bedeuten, ist aber auch ein dickeres Brett, als man meinen möchte, weil das hat nicht nur mit sozusagen technischen Limitationen zu tun, sondern auch mit proprietären Systemen verschiedener Anbieter, die man sich vor Jahren gebunden hat, und die Integration dieser verschiedenen Apps, wenn man so will, ist gar nicht so einfach. Das andere ist, man hat immer Elemente von Informalität in den Jobs. Also immer Sachen, wo man improvisiert, wo man kurz mal was erledigen muss, was so nicht vorgesehen war und so weiter und so fort. Und das in Einklang zu bringen mit den Systemen ist halt nicht einfach. Und das wird so schnell nicht verschwinden. Also man hat die Hoffnung, dass man alles formalisieren kann. Digitalisierung ist ein riesen Formalisierungsprojekt, wenn man so will, und stößt immer wieder an die Grenzen der Formalisierbarkeit und die Informalität und die Improvisation, die wir brauchen, die man nicht wegdiskutieren kann, die man mal anerkennen sollte. Und da liegt halt aus meiner Sicht eine Grenze drin, die nicht so leicht zu überwinden ist. Abgesehen davon ist auch da die Frage, warum wird denn eigentlich so viel dokumentiert? Also der Dokumentationsaufwand, egal ob doppelt oder nur digital oder nur manuell, der hat zugenommen in den letzten Jahren. Das sehen wir in vielen Bereichen. Es wird viel mehr sozusagen festgelegt aus rechtlichen Gründen, aus versicherungstechnischen Gründen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht auch ein Ausdruck von Komplexitätssteigerung im System.
Absolut. Also in unserer Branche, grobe Faustregel, sind es 10% der investierten Arbeitszeit, steckst du in die Dokumentation. Und ich glaube, da sind wir in der Gastro eigentlich noch relativ gut bei weggekommen. Ich glaube, woanders ist es wesentlich schlimmer.
Das stimmt. In der Pflege ist das viel größer. Ja.
Ja. Kurz eingehakt, weil es so gut zum Thema passt. Wir reden gerade darüber, ob KI den Fachkräftemangel löst oder nicht. Und egal, wie dieser Punkt ausgeht, eine Sache gilt immer. Du bist dann im Vorteil, wenn du deine Zahlen wirklich gut kennst und gut vorbereitet bist. Mise en place halt. Und genau da kommt mein Sponsoring-Partner Lightspeed ins Spiel. Das Kassensystem hat mit Lightspeed AI eine integrierte KI mit an Bord. Die zeigt dir live, welche Gerichte laufen und welche nicht. Du erkennst, wo Marge liegen bleibt und wo dein Wareneinsatz aus dem Ruder läuft. Kein Bauchgefühl, sondern Klartext. Weniger Zeit für Berichtige, mehr Zeit für unsere Gäste. Und das ist der Punkt. Wer heute seine Abläufe im Griff hat, steht ruhiger da, egal was der Arbeitsmarkt morgen macht. Das ist deine solide Grundlage, auf der du aufbauen kannst. Und wenn du dir das mal anschauen willst, Lightspeed AI, den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt weiter mit Florian. Du hast ein Beispiel gebracht, das fand ich einprägsam, das Beispiel mit der Automobilbranche. Wenn man das vergleicht von früher zu heute, es sind heute weniger Leute in der Produktion, aber dafür massiv mehr in der Planung, Entwicklung, in der IT. Und im Endeffekt sagst du, es ist gleich geblieben, das, was dort an Arbeitszeit investiert wird. Und wenn wir das mal auf die Hospitality übertragen, siehst du so ein Muster auch bei uns, dass sich das ähnlich verschiebt, dass der Output im Endeffekt gleich bleibt, aber...
Jein. Also, erstens ist zu sagen, also ich sage nicht nur, dass das in der Autoindustrie so ist, sondern es ist ein Fakt. Also Gesamtbeschäftigung hat nicht abgenommen in der Autoindustrie.
Aber das war ein schönes Beispiel aus dem Interview.
Ne? Genau. Also das ist sozusagen, das benutze ich, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist in der Branche, die jahrelang Synonym für Automatisierung war, also 90% aller Robotik oder sowas wurden in der Automobilbranche verbaut, hat der Beschäftigtenstand da nicht abgenommen. Und zwar in Deutschland nicht, in Japan nicht und in den USA nicht. Also was ist da los? Da wird automatisiert, bis die Schwarte kracht und trotzdem geht die Beschäftigung nicht zurück. Sogar ist es jetzt so, dass wir 500.000 weniger Beschäftigte seit 3 Jahren haben in der Autoindustrie. Wir haben eine dicke Krise und der Beschäftigtenstand ist trotzdem höher als 2010. Also es hat die Beschäftigung ist sozusagen selbst mit dieser Deindustrialisierungsnummer jetzt kann man sagen, auf 1970 berechnet oder sowas, ist das konstant geblieben. Ganz grob, als ganz grobe Orientierung. So, was ist da los? Erstens, und das ist für Gastro wahnsinnig, oder Hospitality sagst du immer, Entschuldigung, Hospitality ist es wahnsinnig relevant. Es gibt auch im Blue-Collar-Bereich, also am Band, Automatisierungsgrenzen, die in Kosten-Nutzen-Relation liegen. Also in der Autobranche hast du so, wenn du in eine Lackiererei gehst, das ist schon seit Jahrzehnten eine Dark Factory. Da kannst du das Licht ausmachen. Machen sie nicht, aber könntest du ausmachen, da ist niemand drin. So, gehst in die Montage, da hast du viele Leute. So, warum? Weil die Anzahl der Komponenten hat zugenommen, die Modellvielfalt hat zugenommen und auch die manuelle Arbeit ist dann nicht wegrationalisiert. Ich glaube, du hast im Vergleich zu 1970 roundabout ein Drittel weniger Leute in der eigentlichen Produktion. Und im selben Zeitraum hat sich eben die Modellkomplexität enorm erhöht. Du hast viel schnellere Wechsel der Modelle, viel fließendere Wechsel der Modelle. Das heißt, im Engineering, in den Innovationsabteilungen ist die Hölle los. Es ist ein konkurrenzgetrieben auch, man muss ja immer schneller sein als der andere Wettbewerber. Es geht gar nicht mehr darum, ein gutes Auto zu bauen, sondern schneller auf dem Markt ein attraktiveres Auto für den Massenmarkt zu haben. Und du hast die ganze Software, die oben drauf kommt. So, also kannst kein Auto mehr ohne Software-Elemente verkaufen. Und das ist ein riesen Arbeitsaufwand der Hersteller, zum Teil auch der Zulieferer im Softwarebereich. So. Inwieweit ist das übertragbar? Also ich meine, du kennst dich aus mit eurer Branche. Ich rate ja nur rum. Aber ich glaube schon, dass die Anforderungen im Bereich Werbung, Marketing, Präsentation des Unternehmens und so weiter anders geworden sind, aber auch höher geworden sind. Früher musste man sich um Online-Werbung, um Social Media, was weiß ich, keine Gedanken machen. Das war viel basischer. Es war viel, viel mehr eine Frage von traditionell, also Etablierung in einem Feld, permanenter Ruf, der auch nicht so schnell, also war nicht so fluide, würde ich meinen, ja, dass mal ein Restaurant hochkommt, wieder abstirbt und so weiter, dass die Trends sich so schnell ändern. Also da stelle ich mir vor, fließt mehr Aufwand rein. Auf der anderen Seite denke ich, Automatisierung der Kernfunktion, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber da sind wir sehr weit weg davon, dass das Kochen, das Ausliefern, das Bedienen, das ja Abwaschen, also Abwaschen gibt es eine Spülmaschine schon immer, aber trotzdem hast du ja zu tun. Also dass das irgendwie automatisiert wird und sich das lohnt, das kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass das vor der Tür steht. Natürlich kann man sagen humanoide Roboter, aber es ist eine Kosten-Nutzen-Relation. Wie viel kostet die Einführung und der Betrieb der Technik und die Zuverlässigkeit der Technik auch im Vergleich zu menschlichen Beschäftigten? Und insofern sehe ich die Parallele einerseits so, dass diese Verschiebung der Tätigkeiten auch stattfindet, in dem Sinn, dass was dazukommt, was wir früher nicht haben. Auf der anderen Seite ist die Parallele darin, dass vieles an Automatisierung, was technisch irgendwie denkbar ist, sich überhaupt nicht lohnt, so wie es in der Montage der Automobilindustrie auch, die jahrzehntelang versucht haben, das voll zu automatisieren und einfach davon Abstand genommen haben, weil sie gesagt haben, das ist zwar technisch denkbar, aber das rentiert sich einfach nicht.
Ja, und vielleicht. Also ich stimme dem zu, dass ich glaube, dass es noch lange dauern wird. Lange nehmen wir 5, vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre. Ich kann das nicht mit Genauigkeit sagen, bis Robotics, die sich auch wirklich lohnen. Ich meine, das gibt ja unterschiedliche Anwendungsfälle. Wenn ich jetzt ein Krankenhaus habe, was über einen Tablet-Service läuft und dort gehen dann 5000 Essen raus, da kann sich sowas, da habe ich einen ganz anderen Durchsatz. Dort kann sich sowas auch mit der Technik, die heute schon da ist, die natürlich schon entsprechend teuer ist, kann sich sowas lohnen. Wenn ich jetzt so ein gut bürgerliches Restaurant nehme mit einem begrenzten Tischangebot und wo sich dann einfach so eine Technik nicht lohnt, weil der Output dann auch ja nicht groß genug ist oder das, was dann produziert wird durch einen humanoiden Roboter oder durch einen Pizzaroboter oder was auch immer, was ich da stehen habe. Also in vielen Fällen wird es sich nicht lohnen und es wird noch eine gewisse Zeit dauern, glaube ich, bis humanoide Roboter so weit sind, dass es der Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie da ist. Aber ich glaube, und jetzt komme ich zu dem vielleicht, ich glaube, dass viele Tätigkeiten, die du auch gerade genannt hast, zum Beispiel das Marketing, dass das mehr geworden ist. Wir müssen uns jetzt mit den Themen wie Social Media, Website und so weiter wesentlich intensiver mit beschäftigen als noch vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Das stimmt. Aber diese ganzen Dinge, die wir tun müssen, die wir auch vor 15, 20 Jahren schon tun mussten, ob es eine Kalkulation ist, ob es die Mitarbeiterplanung ist oder die Mitarbeiterakquise oder die Buchhaltung oder also alle Themen, die irgendwo im Büro passieren, die nicht im Gastraum passieren. da lassen sich heute Lösungen finden und auch jetzt schon sehr gute Lösungen finden, wie ich das alles relativ automatisieren kann oder zumindest schon sehr gut vorbereiten kann. Das heißt, da glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Output für unsere Branche, wo wir mehr von profitieren, als dass wir dort Zeit investieren müssen.
Mhm. Ich kann mir das vorstellen, also da bin ich gar nicht grundsätzlich anderer Meinung. Ich finde nur, es ist ein Denkfehler drin sozusagen und der betrifft die Tatsache, dass man sich drum kümmern muss. Also man muss sich drum kümmern, auch wenn es automatisiert läuft. Ich muss mich drum kümmern. Ich muss abchecken, ob meine Automatisierungslösung die ist, die passt oder ob es nicht eine bessere gibt. Ich muss gucken, wie die Systeme laufen und so. Und das ist sozusagen einfach meine Optik auf den Gegenstand. Es geht nicht darum zu sagen, die Automatisierung findet nicht statt, sondern es geht darum, jetzt in der Hospitality zu sagen, im Vergleich zu 20 Jahren machen wir Sachen mehr, die wir davor nicht gemacht haben. Es gibt Potenziale für Effizienzsteigerung in diesem Mehr, aber ich muss mich halt um dieses Mehr kümmern. Und das ist auch die Frage, wie die Technik eingesetzt wird und ob sie so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und das erfordert vor allen Dingen neue Kompetenzen. Das ist sozusagen tatsächlich ein Ausdruck von Komplexitätssteigerung.
Eine großartige Überleitung. An der Stelle in der Umsetzung, da liegt dann häufig der Zauber. Und man muss sich erstmal die Fähigkeiten, wie du sagst, dieses Know-how aneignen, damit man überhaupt erst in die Umsetzung gehen kann und damit man auch entscheiden kann, was ist denn das Richtige umzusetzen? Ist es jetzt bei mir das Thema Buchhaltung oder ist es die Mitarbeiterplanung, die Kalkulation? Ist es was ganz anderes? Und diese Kompetenz muss man sich erstmal aneignen. Und ich weiß nicht, ob ich dir schon davon erzählt habe, aber ich biete eine Digitalisierungsausbildung an. Die habe ich mit dem TÜV Rheinland zusammen entwickelt und mittlerweile sind schon über 30 Teilnehmer, haben diese Ausbildung durchlaufen und haben sich halt eigene digitale Kompetenzen angeeignet. Die haben auf der einen Seite eine Marktübersicht bekommen, was gibt es denn alles da draußen, weil dadurch entstehen Anwendungsfälle. Dann kann ich das verknüpfen mit dem, was ich tue, mit meinen Prozessen und dann habe ich die Kompetenzen in dieser Ausbildung vermittelt bekommen, wie gehe ich in die Umsetzung, wie starte ich so ein Projekt, für welches Tool entscheide ich mich und wie nutze ich auch das ganze Thema KI. Und da biete ich diese Digitalisierungsausbildung an, die beginnt für alle da draußen, die Lust haben, sich Kompetenz anzueignen. Am 7.9. geht's wieder los mit der Ausbildung. Wir haben 18 Plätze insgesamt. 3 Leute haben sich schon gemeldet und sind mit an Bord. Das heißt, meldet euch gerne bei mir. Ich würde mich freuen, noch ganz viele von euch begrüßen zu dürfen. Und genau, das war es jetzt mit dieser Werbeveranstaltung. Ich habe eine Frage an dich. Da sind wir vorhin ein bisschen von ab und das fand ich sehr, sehr interessant und konnte es mir nicht erklären. Der Fachkräftemangel bei uns in der Branche oder Fach- und Arbeitskräftemangel, sage ich immer, weil wir haben einfach ein grundsätzliches Problem, der ist schon seit vielen, vielen Jahren ist der echt akut. Und du hast gesagt, 5 Millionen Menschen mehr auf dem Arbeitsmarkt seit 2010. Und du hast auch in dem Interview hast du gesagt, wir haben mehr Arbeit oder wir haben mehr Zeit gearbeitet. Ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, das kann ich gar nicht mehr sagen. Aber seit 2010 haben wir auf jeden Fall wesentlich mehr gearbeitet als zuvor. Wie ist das entstanden? Also ich habe immer so gedacht, demografischer Wandel, es wird schwierig, es werden immer weniger Menschen. Und wie kann es sein, dass dann mehr Menschen hinzugekommen sind und mehr Arbeit entstanden ist? Kommt das durch Überstunden oder wie entsteht das?
Naja, also kurz noch, also erstens 2 Sachen noch anknüpfend. Ist super, dass du Fach- und Arbeitskräftemangel sagst, weil ich mache regelmäßig die Erfahrung, dass Leute über Fachkräftemangel reden und eigentlich gering qualifizierte Beschäftigte gemeint sind in vielen Fällen. Und das betrifft eben mittlerweile fast alle Qualifikationsstufen. Das stimmt, dass sozusagen die klassischen FacharbeiterInnen, die irgendwie eine Ausbildung genossen haben und so, dass da die Knappheit am größten ist im Handwerk, in der Industrie und so, aber auch bei Geringqualifizierten. Also was ist passiert? Der Punkt ist, der demografische Wandel ist eigentlich noch nicht wirklich in seiner ganzen Dramatik eingetreten. Das ist es. Also bisher ist das Angebot an Arbeit gestiegen, nicht gefallen. Die wirkliche demografische Klippe findet erst ab jetzt statt. Deswegen sage ich ja sozusagen, oder deswegen formuliere ich diese harte These, dass ich glaube, dass die nächsten Jahrzehnte von dauerhaftem strukturellen Arbeitskräftemangel geprägt sein werden, weil wir einfach die Erfahrung machen werden, dass mehrere Millionen weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt präsent sein werden. Was passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist, dass da zum Teil auch schon ein, also der demografische Wandel spürbar war, aber dass der durch Migration ausgeglichen wurde. Also die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 war eine Netto-Immigration von 1 Million und der Ukraine-Krieg war auch nochmal 2022 eine Netto-Immigration von 1 Million Menschen. Wenn das nicht so wäre, wäre der Fachkräftemangel absolut oder der Arbeitskräftemangel absolut eklatant. Also das sind Sachen, die dem schon entgegengewirkt haben. Deswegen gibt es mehr Beschäftigte insgesamt. Also deswegen war es möglich, dass die Beschäftigung nach wie vor expandiert ist. Und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Also seit 2010 oder 13, glaube ich, ist die Zahl mit plus 5 Millionen. Das ist genau die Phase, in der die große Digitalisierungsdebatte in Deutschland angefangen hat, wo jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum war, sozusagen die Geschichte erzählt gekriegt hat, die Digitalisierung nimmt uns die Arbeit weg, und passiert ist genau das Gegenteil. So, also das ist, was gegenwärtig stattfindet, was auch bedeutet, das wird so nicht mehr möglich sein. Also was wir merken, und ich glaube gerade in Hospitality merken, ist, dass Beschäftigungsmodelle, die in Zeiten des Arbeitskräfteüberschusses entstanden sind, also wie der Arbeitslose hattest und die irgendwie gucken mussten, wie sie an einen Job kommen, irgendeinen Job, nicht so wichtig, was für ein Job, nicht so zentral, wie er bezahlt ist, Hauptsache irgendein Job. Diese Beschäftigungsmodelle, die geraten jetzt oder die stecken jetzt in Problemen, weil es nicht mehr so funktioniert. Und das ist meine Optik auf die Corona-Krise und die Entwicklung von Hospitality. Man hat sozusagen gerade die prekär Beschäftigten sehr schnell gehen lassen. Also ich weiß, dass das UnternehmerInnen so machen mussten quasi in der Situation. Da war plötzlich eine Riesenkrise. Man wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das war die logische Konsequenz. Und hinterher merkt man, man findet die Leute gar nicht mehr so einfach, wie man es gewohnt war. So, man kriegt einfach nicht für irgendeine Teilzeitbeschäftigung befristet jetzt mal kurz mal wen, der einen irgendwie den Service schmeißt oder sowas. Und das heißt, wir reden hier über ein wirklich ganz grundsätzliches Problem, das sich aus meiner Sicht eben mit Technik nicht so leicht lösen lässt. Nämlich, wie kommen wir zu stabileren Arbeitsverhältnissen in der ganzen Branche? Was bedeutet, dass Leute da auch dauerhaft arbeiten wollen und man nicht ständig in die Situation kommt, den neuen suchen zu müssen, weil eben Leute auch wieder gehen, wenn die Bedingungen nicht reichen für eine lebenslange Beschäftigung?
Ja, da muss man, glaube ich, ganz klar differenzieren zwischen dem, was ich gerade genannt habe. Da geht es um Tätigkeiten, die alle nicht direkt am Gast stattfinden, aber es werden immer die Tätigkeiten weiter am Gast stattfinden. Und dafür brauchen wir die Menschen, die dann halt auch meiner Meinung nach gut ausgebildet sind. Ausgebildet jetzt sage ich nicht als, wie trage ich den Teller am besten, sondern ausgebildet sind, wie gehe ich denn am besten auf den Menschen ein und sehe ich den Menschen, höre ich den Menschen zu und bin ich ein guter Gastgeber? Also das meine ich mit ausgebildet. Und das muss man stark differenzieren, finde ich. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben und erlebt haben, auch nach Corona, dass wir die Leute schwieriger wieder für uns begeistern konnten, dass das so ein Vorbote ist für das, was kommt, was jetzt demnächst kommt. Hast du schon, wenn du mit Blick auf die Hospitality oder die Gastgeberbranche, wie dann, wenn jetzt die Boomer, die gehen jetzt alle in Rente, das ist jetzt ein Prozess, der dauert x Jahre, wenn die alle in Rente gehen, wie trifft das unsere Branche?
Ja, ich würde sagen, Corona on Steroids. Na, also das ist schon die Gefahr, die ich da sehe. In dem Moment, wo Menschen eher, also wenn ich recht habe, haben wir einen strukturellen Arbeitskräftemangel. Das heißt, Menschen können eher wählen, welche Beschäftigung sie annehmen und welche nicht. Und das bedeutet, dass gerade Faktoren wie Work-Life-Balance, Bezahlung, Sicherheit, zum Teil auch Mobilität, also dass man mal was anderes macht, dass man mal ins Ausland geht und so, diese Faktoren wichtiger sind. Das ist ja auch die große gesellschaftliche Debatte, gerade wo die Fetzen fliegen, ne? Wo viele Beschäftigte sagen, ich will endlich, dass mein Leben sich nicht mehr so stark der Arbeit unterordnet, sondern dass die Arbeit sich auch mal meinem Leben unterordnet, und das hat für mich einen Wert, was ich als was Positives empfinde. Und auf der anderen Seite Friedrich Merz, Lifestyle Teilzeit darf nicht sein, wir müssen wieder mehr arbeiten, mit 4 Tage Woche werden wir den Wohlstand des Landes nicht halten und so. Da ist ein Kulturkampf im Gang im Moment, der daher kommt, dass diese enorme Angst der Menschen vor Arbeitslosigkeit geringer geworden ist und sie sich trauen, höhere Ansprüche zu stellen. Und wie man darauf reagiert in eurer Branche, das ist mir selbst auch gar nicht klar. Also die ist natürlich letztendlich hat sie sich etabliert auf der Erwartung, dass man immer kurzfristig Leute auf einem relativ bescheidenen Gehalt und unter einer extrem hohen Arbeitsbelastung beschäftigen kann. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann reden wir natürlich über ganz andere Beschäftigungsmodelle, dann reden wir aber auch andere Preise in der Gastronomie letztendlich. Die ist ja auch also sehr stark vom Dumping geprägt gewesen. Jetzt hat sich's geändert nach Corona, also so subjektiv alles teurer geworden. Und man merkt ja schon, was das für eine unglaubliche Spannung drin ist, wenn die Preise im Restaurant plötzlich 5 Euro höher sind, als man das jahrelang gewohnt war und so weiter. Im Kontext der Inflation, im Kontext von Ungleichheit, wo auch viele Leute sich das eben nicht so ohne weiteres leisten können. Also da sind viele Baustellen und mir ist noch nicht klar, wie sich das auflösen wird. Ist dir das klar?
Ich habe eine Idee. Also zuerst zu dem, was du gesagt hast, dass die Leute, dass denen das auch etwas wert ist, dass halt die Arbeit nicht übergeordnet ist, sondern dass halt das, was sie gerne machen möchten, dass das übergeordnet ist. Das finde ich unheimlich wertvoll. Und ich glaube auch, entgegen der Meinung von Herrn Merz, dass das dazu führt, ist ein Glaube. Ich habe keine Zahlen, die ich darauf stützen kann, aber ich glaube, dass das dazu führt, dass die Menschen produktiver sind, dass da insgesamt mehr Output ist, weil die Leute halt glücklich sind in dem, was sie tun und vielleicht auch sich mehr damit beschäftigen. Nicht 40 Jahre das Gleiche in der gleichen Firma zu sein und sagen, oh ja, jetzt gehe ich zur Arbeit und ich wünsche mir, dass wieder Freitag ist, sondern erfüllt sind. Das sind alles so Sachen, die Begriffe, die kann man nicht so richtig greifen. Aber ich glaube, wenn ich das tue, was ich gerne mache, wenn ich erfüllt bin, wenn ich dankbar bin, dann kann ich viel mehr in das reinstecken, was dann später ja, die Wertschöpfung ist. Also ich glaube, das trägt später dazu bei, dass es dem Land besser geht, wenn wir alle das tun, was wir gerne tun. Also Keine Ahnung, wie du das siehst, aber das ist meine Überzeugung.
Das sehe ich genauso und das ist auch relativ gut belegt, dass sozusagen Leute mehr leisten, wenn sie Bock drauf haben, wenn sie sich damit identifizieren. Das sind auch, also da ist man schon in der, wie soll man sagen, in der Arbeitsorganisation oder in der Art, wie Arbeit organisiert wird, ja auch stärker dazu übergegangen, die Kreativität und die Eigeninitiative der Menschen zur Geltung bringen zu lassen, zum Teil die auch auszubeuten, also zum Teil das auch zu einer Anforderung zu machen, dass Leute sich mit ihrer Arbeit identifizieren müssen und brennen müssen für ihren Job und so. Das ist durchaus ambivalent. Aber ich finde, in Hospitality ist das doch eindeutig. Also da muss man gar nicht die Wissenschaft zitieren, sondern du weißt doch, wenn ein Laden gut läuft, wenn die Leute Bock haben, da zu arbeiten, wenn sie irgendwie auch ein Stück weit stolz darauf sind, was sie da bieten, wenn sie Kundinnen, Gäste haben, die irgendwie da regelmäßig hinkommen, zu denen man ein Verhältnis aufbaut, ist das ja was anderes, als wenn du einfach ein Anstellungsverhältnis im Laden hast, auf den du eigentlich, wo du eigentlich selber nicht hingehen würdest und so. Die große Frage ist halt, ist das jetzt nur eine Teilnahme emotional, dass man irgendwie eine gute Gruppenidentität bietet oder ist es eine Teilhabe am Geschäftsergebnis in irgendeiner Form, ja, wo wir eigentlich darüber reden, ob man nicht sowas haben kann wie eher, ich sage mal, Kollektive, die Hospitality schmeißen und wo man partizipativere Ansätze hat und dann aber halt auch wirklich das kooperativ läuft und ein hohes Maß an Verantwortung, Identifikation und sowas da ist. Vielleicht sind wir an der Schwelle, wo so dieses klassische Angestelltenverhältnis von ich hole mir meine Küchenhilfe rein, einfach an seine Grenzen stößt.
Ja, ich glaube, zu dem, was du gerade noch gefragt hast, wie stellen wir uns da darauf ein oder wie gehen wir in der Hospitality damit um? Also das, was man fühlt in der Hospitality, wenn man als Servicekraft unterwegs ist oder ich finde fast egal, was man tut, das gibt einem immer etwas zurück. Ja, wenn ich hier vor meinem Laptop sitze, dann finde ich es vielleicht zwischendurch mal cool und
ich hoffe, du findest das gerade cool.
Also das, was wir machen, finde ich richtig cool. Sehr aber ich betreibe den Podcast jetzt seit 8 Jahren, tatsächlich 8 Jahre und ich würde es nicht so lange machen, wenn mir das nicht Riesenfreude bereiten würde. Und das ist jetzt kein Business für mich, womit ich Geld verdiene, sondern das ist etwas, was ich gerne mache und mir die Zeit gerne nehme. Deswegen hier, das gibt mir sehr viel, ja, Aber wenn ich jetzt manchmal Mails bearbeite oder irgendwelche Sachen mache, die mache ich auch nicht gerne. Und das ist halt von dem, was zurückkommt, so Mittel. Wenn du als Gastgeber in der Gastronomie arbeitest, das gibt dir regelmäßig was zurück. Du hast eine gute Zeit, wenn alles gut läuft, eine gute Zeit mit deinen Kollegen, Kolleginnen. Du hast eine gute Zeit mit deinen Gästen. Du hast Leute glücklich gemacht. Das gibt ja ständig etwas zurück. Und das ist das, was uns gerade noch so überleben lässt, dass wir Leute finden, die das geil finden und die sich das kein Leben ohne das vorstellen können. Und ich finde, der nächste Schritt, den wir jetzt gehen müssen, damit es später nicht auf die Füße fällt, wenn jetzt hier die Boomer in Rente gehen und das alles so passiert, wie es passiert, dass wir diesen Wert nutzen. Du hast vorhin gesagt, den Menschen ist es etwas wert, dass sie ihr Arbeitskonzept umdenken. Vielleicht mal mehr reisen oder vielleicht mal sich selbst verwirklichen. Das müssen wir als Wert verstehen, als Wert nutzen und auch anbieten und uns so flexibel aufstellen, dass wir den Menschen da draußen das ermöglichen, dass sie diese Zeit haben oder diese Möglichkeiten haben. Das fördern, dass die Leute das so machen können. Und dann stellen wir uns als attraktiverer Arbeitgeber, stellen wir uns da und finden im besten Falle, wenn es jetzt demnächst schlimm wird, besser da als andere Branchen. Sonst sehe ich ein ganz, ganz großes Problem.
Das hört sich total gut an. Also die Frage, die bei mir ständig mitläuft, ist, wie das ökonomisch dann gehen kann. Ne? Weil das ist die Limitation. Also man kann ja, natürlich kann man ein schöneres Betriebsklima sich ausholen. Wenn dann die, Küchenhilfe oder ich kenne ja die ganzen Funktionen nicht, aber die Leute, die im Service arbeiten und sowas, dann einfach trotzdem Scheiße verdienen, dann hat man eine schönere Gruppendynamik, aber irgendwie auch eine riesen Lüge in dem Ganzen drin. Ne? Das heißt, wie können sich die Bedingungen so verbessern, dass die Leute das Gefühl haben, sie wollen da auch bleiben und das, was sozusagen das Gemeinsame ist, was diese Erfahrung verkörpert, dass man was zurückkriegt, ist auch wirklich was Gemeinsames und nicht nur sozusagen ein Lächeln für den Gast, während wer anders das Geld einstreicht. So. Aber natürlich ist das jetzt extrem polarisiert. Ich weiß überhaupt nichts über eure Branche, ne? Aber ich stelle mir es sehr ungleich vor, weil eben diese Praxis von Teilzeitbeschäftigung, prekärer Beschäftigung, gering entlohnter Beschäftigung, ja, gang und gäbe war aus Gründen, die vor allen Dingen eben im Arbeitsmarktkontext lagen. Lässt sich das ändern unter Bedingungen, dass ja letztendlich das Einkommen oder die Warenkorb, wie sagt man, also das Budget, das Menschen haben, um für Hospitality zu zahlen, beschränkt ist und da ein Dumpingwettlauf im Gange war, gerade im Bereich Tourismus und so weiter in den letzten Jahrzehnten. Also lässt sich das umdrehen. Das heißt, wir reden über was Größeres im Grunde, nämlich wie Vermögen gleicher verteilt sein könnte, gerechter verteilt sein könnte, so dass normale Menschen mehr in der Tasche haben, um sich solche Services auch leisten zu können, die dann unter vernünftigen Bedingungen verrichtet werden. Also es ist eigentlich ein riesengesellschaftliches Problem, was hier drin steckt.
Ja, absolut. Da stimme ich dir auch zu und das werden wir als Gastgeber oder Gastgeberin, werden wir das nicht angehen können, das müssen andere angehen, aber wir müssen ja, wenn, das soll nicht Kleindenken sein, aber wir müssen ja gucken, was können wir tun als Branche. Ich glaube, dass in Richtung des Gastes nicht mehr viel geht. Wir haben jetzt unsere Preise erhöht, finde ich super, wenn irgendwo kein Schnitzel mehr für 13,50 Euro angeboten wird, finde ich wirklich gut. Aber ich glaube, da haben wir jetzt das Potenzial auch erschöpft. Wir können da nicht mehr viel mehr schöpfen vom Gast, weil sonst kommen weniger Gäste und weniger Gäste, weniger Betriebe und so weiter und so fort. Wir müssen auf der anderen Seite gucken, dass wir intern schauen, wo wir Wertschöpfung betreiben können. Ob es durch Food Waste Reduzierung ist, ob es durch digitale Prozesse, durch Buchhaltung, durch KI. Also da müssen wir gucken, glaube ich. Das ist unser Weg, um effizienter zu werden, um nicht gezwungen zu sein, in Zukunft die Preise zu erhöhen, damit wir die Mitarbeiter, die dann halt noch für die Branche übrig bleiben, dass wir da ein paar Euros mehr in der Stunde übrig haben. Das ist unser Weg. Das ist, glaube ich, das, wo wir uns besser aufstellen müssen, damit wir nicht später hinten runterfallen als Branche. Weil wir haben immer noch den Ruf, dass es ändert sich gerade, aber wir haben trotzdem immer noch den Ruf, ja, in der Gastronomie, ah, schlimme Arbeitszeiten, ah, laut, ah, dreckig und dann hast du den cholerischen Küchenchef und so weiter. Das ist ja fest in den Köpfen drin. Und wenn wir jetzt auf diese Situation zugehen, dass viele Menschen den Arbeitsmarkt verlassen werden, dann kann uns das richtig auf die Füße fallen, dass keiner mehr in der Branche arbeiten möchte und die woanders hingehen und ja, deswegen glaube ich, ist Tag jetzt oder gestern, wo wir dann ein paar von den Dingen umsetzen sollten, die wir heute gesagt haben in diesem Interview. Eine letzte Frage noch. Und wir haben ja gesagt, ganz zu Beginn, dass wir dieses Interview heute, dass wir das als Anlass nehmen, dass wir als Gastgeber, Gastgeberin uns so aufstellen, dass wir in der Zukunft vielleicht nur mit einer Ohrfeige an der ganzen Geschichte vorbeigehen und nicht den richtig festen Nackenschlag bekommen. Dass wir uns jetzt aufstellen und gucken, was können wir jetzt einfach tun? Und wenn du jetzt einen Rat geben könntest für einen Gastgeber oder eine Gastgeberin, wie der oder die sich vorbereiten kann für das, was auf uns zukommt, welcher Rat wäre das?
Also ich bin da vorsichtig, weil ich weiß, dass es gar nicht einfach ist sozusagen und mich jetzt von außen hinzustellen und zu sagen, so und so, also ich habe den Job noch nie gemacht und ich habe da Respekt davor, das vorausgeschickt. Ansonsten würde ich einfach nur sagen, also das betonen, was wir jetzt also in den zwei Teilen des Gesprächs gesagt haben, ne? Technik, ja, sich damit auseinandersetzen, ja, verstehen, dass da Potenziale drin stecken, aber eben mit einem realistischen Maß auf Kosten, Nutzen, auf Aufwand der Einführung, möglichen Erträgen und so sich vortasten. Du hast es sehr gut gesagt vorhin. Es ist eine Suchbewegung, es ist kein Knalleffekt, der die Substanz, die Probleme, vor denen die Branche steht, substanziell verbessern wird sozusagen. Das, also ich glaube, dass das ein Faktor ist, aber eben in Maßen so. Und deswegen sollte man sich damit auseinandersetzen, aber mit einem kühlen Kopf. Das Zweite, was viel wichtiger ist, ist alles, was wir jetzt, worüber wir jetzt im zweiten Teil besprochen haben. Man muss verstehen, dass die Arbeitsmarktsituation sich fundamental ändert. Und das, was gang und gäbe war, hire and fire, kurz mal wen reinholen, irgendwie auf Minijob-Basis oder was weiß ich was, dass das so nicht mehr funktionieren wird und dass die qualitative Aufwertung des Jobs die Schlüsselvariable dafür ist, ob man das überhaupt irgendwie, also überhaupt noch Leute findet und vor allen Dingen motivierte Leute, Leute, die Bock haben, Leute, die ein Eigeninteresse an dem Laden, in dem sie arbeiten haben und so weiter und so fort. Dieses Problem erstmal zur Kenntnis zu nehmen, ist der Ausgangspunkt. Wie genau man es löst, weiß ich nicht. Klar ist Entlohnung eine Frage, Arbeitszeit eine Frage, Beschäftigungsbedingungen, dauerhafte Perspektive, Work-Life-Balance und so weiter und so fort. Das sind die Themen, wie man sie genau angeht, kann ich euch nicht verraten. Da müsste man, also da, oder kann ich nicht erraten, da müsste ich selber in der Position sein, um drüber nachzudenken. Aber drüber nachzudenken ist halt der erste Schritt.
Ja. Genau, das ist, denke ich, auch der Impuls, den wir hier geben können und sollten und auch gemacht haben, dass man sich zusammen hinsetzt, am besten auch im gesamten Team und dann überlegt, okay Leute, das kommt auf uns zu, so ist die Situation, lass uns jetzt mal alle unser Köpfchen anschmeißen und überlegen, wie können wir damit umgehen, was können wir tun, also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben auch viele, viele Dinge angeteasert, was man tun kann, in welche Richtung man schauen kann. Und ich glaube, der erste Schritt könnte sein, sich mal intern zusammenzusetzen und dann diesen Prozess mal in Gang zu setzen, anzustoßen. Und ja, wir sind alle Unternehmer und als Unternehmer trifft man, wenn es gut läuft, häufig bessere Entscheidungen als schlechtere Entscheidungen oder mehr bessere Entscheidungen als schlechte Entscheidungen. Und dann wird das auch gut, wenn man das zusammen macht. Viele Köpfe bringen gute Ideen. Und ja, ich glaube, das sollten wir als Impuls mitnehmen.
Na dann los.
Das ist eine gute Idee. Lieber Florian, das war eine ganz tolle Zeit mit dir. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz lieben Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde dieses Interview wahrscheinlich mir nochmal unter das Kopfkissen legen und da wird noch einiges drüber nachzudenken sein und ich freue mich oder ich würde mich freuen, wenn wir dann uns in Zukunft in ein paar Wochen vielleicht zur dritten Staffel im Küchenherde-Podcast nochmal wiedersehen mit deinem neuen Projekt und da geht's um das Thema generative KI in der Arbeitswelt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und dass wir dort mal drüber sprechen, wenn dieses Forschungsprojekt abgeschlossen ist.
Na klar, sehr gerne. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und werde auch viel drüber nachdenken noch.
Dann, lieber Florian, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Ich würde mich an der Stelle schon mal von euch allen verabschieden. Danke, dass ihr alle dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen bei der Digitalisierungsausbildung sehe im September. Und an der Stelle, lieber Florian, du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Deine letzten Worte. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Naja, ich glaube, wie wir diskutiert haben, der technische Wandel ist relevant. Künstliche Intelligenz ist ein Faktor. Man sollte sich damit auseinandersetzen, mit kühlem Kopf, wie wir besprochen haben. Die Lösung großer gesellschaftlicher Probleme sollte man sich aber davon nicht versprechen. Man sollte schon dann sich genauer Gedanken machen, was sind die Ursachen davon und wie kann man gesellschaftliche Lösungen für gesellschaftliche Probleme finden. Das ist die Intention von meinem Buch, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und ich glaube, für Hospitality ist das genau zutreffend, wie wir ausgearbeitet haben. Vielen Dank. Tschüss.
Danke dir.